Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Infektiologe Matthias Plätz von der Universität Jena hat gerade Kinder und ihre Rolle in der Pandemie schon angesprochen. Lange Zeit hieß es zumindest, die Jüngeren spielen im Corona-Infektionsgeschehen eigentlich keine große Rolle. Jetzt steigen aber die Zahlen bei unter 15-Jährigen deutlich. Das Robert-Koch-Institut zählt mehr Ausbrüche in Kitas. Und das fällt zum einen mit Öffnungen in mehreren Bundesländern zusammen, zum anderen mit der Verbreitung der ansteckenderen Corona-Variante B.1.1.7. Jörg Dötsch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und leitet die Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik Köln. Ich habe ihn gefragt, wie beunruhigt sind Sie über die steigenden Fallzahlen bei Kindern? Die 7-Tage-Inzidenz bei unter 4-Jährigen liegt gerade höher als die in den Altersgruppen über 60.
Ja. Also es ist natürlich insgesamt beunruhigend, dass die Fallzahlen in Deutschland wieder steigen. Wir haben allerdings im Moment natürlich eine Situation, in der wir nicht ganz genau sagen können, wie kommt es dazu, dass jetzt auch jüngere Gruppen stärker betroffen sind. Es ist ja durchaus denkbar, auch dass durch die Familien letztlich die Infektionen an die Kinder herangetragen werden. Das ist sogar in unseren Augen aus mehreren Gründen wahrscheinlicher. Erstens sind ja letztlich die Einrichtungen auch lange Zeit geschlossen gewesen, beziehungsweise auch nur in Teilen jetzt offen, insbesondere die Schulen in den mittleren Klassen öffnen ja zum Großteil heute erst. Das Zweite ist eben, es gibt eine ganze Reihe von Beobachtungen, auch Beobachtungen, die letztlich noch vor einigen Wochen auch das Robert-Koch-Institut geteilt hatte. Es gibt diese Beobachtung aus England, auch mit der neuen Variante, dass die Ansteckung unter Kindern und Jugendlichen sich nicht großartig verändert hat gegenüber der ursprünglichen Variante, von der wir ja definitiv wissen, dass die Ansteckung unter Kindern um etwa einen Faktor 10 geringer war als unter Erwachsenen. Und das Dritte ist, dass wir eben auch Berichte haben von lokalen Gesundheitsämtern, die eben zeigen, dass die Ansteckungen an Schulen, an Kitas im Gesamtinfektgeschehen nur einen ganz, ganz geringen Anteil ausmachen und dass sie, wenn, dann eher im Umfeld entstehen, zum Teil eben auch dann zwischen den Erwachsenen, die in diesem Umfeld sich bewegen.
Also es wären dann eher die Eltern, die Kinder zur Schule bringen zum
genau,
Beispiel.
Genau, die Eltern. Natürlich ist auch denkbar, die Lehrer, also ohne das bitte nicht falsch verstanden wissen, wir sind so glücklich, dass die Lehrer diese Tätigkeit machen und das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Aber auch das ist natürlich denkbar, dass auch die Ansteckung von einem Lehrer auf einen Schüler erfolgt und nicht nur umgekehrt. Wir selbst haben in der Tat im November, Dezember Untersuchungen gemacht, die ganz wenig Hinweise darauf gegeben haben, dass sich bei asymptomatischen Infizierten, also bei Kindern und Jugendlichen, die eben keine Symptome hatten, sondern durch Zufall herausgepickt wurden, dass wir da quasi keine Ansteckungen gesehen haben in den Schulen und in den Kitas. Und insofern sind wir einfach sehr skeptisch, jetzt alleine aufgrund der gestiegenen Fallzahl bei Kindern und Jugendlichen, die ja zu erwarten war bei einer ansteckenderen Variante, jetzt den Schluss zu ziehen, dass die Schulen und die Kitas jetzt auf einmal ein großer Motor sein sollen.
Halten Sie es trotzdem angesichts der gestiegenen Infektionszahlen weiterhin für sinnvoll, dass die Schulen jetzt auch ab heute in mehreren Bundesländern noch mehr Präsenzunterricht anbieten?
Ja, wir halten es sogar für unausweichlich. Wir glauben, dass letztlich durch die Schulschließungen es zu zum Teil gravierenden psychischen und auch körperlichen Folgeerscheinungen bei Kindern und Jugendlichen gekommen ist. Wir wissen, dass sich mittlerweile an die 90% der Kinder und Jugendlichen schwer belastet fühlen. Das ist etwa das 2- bis 3-fache mindestens der Belastungssituation, die Kinder vor der Pandemie gespürt haben. Wir wissen, dass die Zahl von Vernachlässigungen, auch zum Teil von gewalttätigen Handlungen an Kindern zugenommen hat. Das heißt also, der Teil der Gesellschaft, der eigentlich relativ milde von der Infektion betroffen ist, ist derjenige Teil, der am meisten leidet unter den Einschränkungen. Und wir können heute noch gar nicht ermessen, was das eben an Folgeerscheinungen bis ins Erwachsenenalter mit sich führen könnte. Mhm. Also deswegen sind wir ganz vollständig davon überzeugt, dass es notwendig ist, die Schulen so weit wie möglich zu öffnen und auch offen zu halten.
Das Risiko für schwere Verläufe einer Corona-Infektion ist ja bei Kindern und Jugendlichen deutlich geringer als jetzt bei älteren Altersgruppen, aber es ist nicht null. Das heißt, man muss trotzdem immer abwägen, auf der einen Seite das Risiko einer Erkrankung und auf der anderen Seite eben die Risiken, die Sie gerade beschrieben haben.
Ganz genau, Sie haben völlig recht. In der Abwägung ist hauptsächlich, was wir hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen erleben, ist dieses zweite Kranksein, wenn Sie so wollen. Das bedeutet, dass auf die Corona-Infektion eine überschießende Immunreaktion entstehen kann. Die ist relativ häufig, aber sie ist glücklicherweise auch sehr gut in den Griff zu bekommen mit Cortisonpräparaten, mit Immunglobulinen. Und wir erleben zumindest nach dem, was man bis heute sagen kann, keine langfristigen Folgen dadurch. Und das ist, wie gesagt, ganz anders als die Folgen, die wir durch die Isolation und das Schuldefizit erleben.
Ich habe jetzt verstanden, dass Sie Schulöffnungen für dringend notwendig halten. Ja. Werden diese denn Ihrer Ansicht nach von einem guten Infektionsschutzplan und Teststrategien begleitet?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist jetzt zu früh, schon wieder Schulschließungen ins Spiel zu bringen, solange wir noch kein für die Breite der Schulen ausgearbeitetes Testsystem installiert haben. Das wäre das, was jetzt im Moment wirklich nötig ist und das müsste schnell geschehen. Die Österreicher haben uns das vorgemacht. Die haben das hinbekommen, basierend auf einem Schnelltestsystem. Die haben das auch so verbindlich gestaltet, dass sich im Prinzip alle testen lassen müssen und haben damit ein großes Sicherheitsnetz über die Schulen gewoben. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, die wir auch haben, sei es mit Schnelltests. Das ist eine Möglichkeit, die ja auch schon lange von der Politik in Aussicht gestellt ist. Die zweite Möglichkeit ist eben natürlich auch über gepoolte PCR-Testmethoden. Auch das ist eine Alternative, die an vielen Stellen schon sehr erfolgreich praktiziert wird.
Über diese verschiedenen Varianten wird ja schon länger diskutiert. Würden Sie sagen, dass da wirklich schon viel passiert ist, viel umgesetzt wurde?
Es ist punktuell, sind schon viele gute Ansätze gemacht worden. Das Wesentliche ist jetzt, das Ganze wirklich in die Fläche zu bringen, also in der Fläche auch wirksam werden zu lassen, ähnlich wie es in Österreich geschehen ist.
Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, ist skeptisch, dass die Ausbrüche an Kitas und Schulen daran liegen, dass sich Kinder untereinander verstärkt anstecken.